Hallo, schön, dass ihr dabei seid bei Isotec Deutschland. Wir fangen aber mal an mit was anderem, was für mich immer mein Frühstück ist. Latte Macchiato oder anders gesagt Kaffee. Trinkst du viel Kaffee?
Viel nicht. Nee, 3 bis 6 Tassen vielleicht, wenn es mal gut geht.
Das ist mindestens nicht viel. Okay.
Es gibt Menschen, die trinken 3 Kannen am Tag. Aber ja, ab und zu natürlich auch mal mehr, wenn ich so am Schreibtisch zu Hause sitze. Aber am liebsten natürlich aus einer Siebträgermaschine, die ich zu Hause aber leider nicht besitze. Ich habe mich nämlich für einen Vollautomaten entschieden, eines bedeutenden Herstellers. Da kann ich natürlich alle möglichen Sorten machen, Kaffee-Varianten, wie zum Beispiel dein Latte Macchiato.
Ja, seit Ende des 16. Jahrhunderts kennt man bei uns Kaffee. Das Prinzip der Herstellung ist eigentlich gleich geblieben. Gemahlene Kaffeebohnen werden mit heißem Wasser aufgegossen und dann gibt es eben noch Wasser on top, wenn gewünscht.
Ja, seitdem hat sich aber viel getan. Ja, auch technologisch oder zubereitungstechnologisch, wenn man es so will. 1908 hat Melita Benz zum Beispiel den Filter erfunden. Jeder kennt ihn. Sie hat Löschpapier aus dem Schulheft ihres Sohnes genommen und damit experimentiert. Herausgekommen ist der berühmte Melita-Filter.
Sie reichte das Patent 1908 ein. Übrigens eine der ersten Frauen, die ein Patent angemeldet hat. Seitdem hat sich das Unternehmen Melita zu einem Weltunternehmen, kann man sagen, gewandelt. Aber inzwischen kennen wir natürlich auch unterschiedlichste Methoden, Kapseln, Vollautomaten oder eben diverse mechanische Geräte, wo man noch so richtig Hand anlegen darf.
Ja, auch der Klimaschutz macht ja um den Kaffee keinen Bogen. Im Gegenteil, eine Tasse Kaffee, das wusste ich ja auch nicht, hat im Schnitt einen CO2-Fußabdruck von fast 75 Gramm. Ja, fast die Hälfte davon vom Anbau. Deswegen der neueste Tech-Trend in Sachen Kaffee ist Laborkaffee. Finnischen WissenschaftlerInnen ist das wohl gelungen.
Viel los also beim Kaffee. Auch technologisch, Digitalisierung spielt eine immer größere Rolle. Und ja, da geht's heute auch im Podcast drum. Und unser heutiger Gast kommt von einer Firma, die wir gerade schon genannt haben. Viel Spaß, abonniert uns und bewertet uns.
Herzlich willkommen bei Isotec Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Jetzt muss ich wieder mit diesem doofen Witz starten. It's OWL again.
Gibt es da ein Lied von?
Ja, ich mache irgendwann irgendwann ein Gedicht. Nein, heute dann in Minden. Dort wohnt übrigens meine Schwester. Von daher viele Grüße. Aber jetzt, das ist auch alles egal, denn wir freuen uns. Marco Gottschalk ist bei uns von Melita Professional. Hallo, Herr Gottschalk.
Hallo.
Hallo, hallo.
Sie haben BWL studiert, waren 16 Jahre bei Kraft Foods, also echt eine lange Zeit, dann unter anderem noch bei Canon gewesen und zwar seit 2019 bei Melita Professional und seit 2020 dort auch CEO, CMO und Geschäftsführer. Es sind immer sehr viele Titel, die man so hat. Und wir haben uns eben in unserem Intro immer so gefragt, wie viel Kaffee wir denn so pro Tag trinken.
Ja, bei mir waren es 3 bis 6. Frauke trinkt ja eher Latte Macchiato, stark verdünnt. Und wir haben was gemeinsam, wir haben ein paar Sachen gemeinsam, steht gerade BWL studiert, Canon, da habe ich auch mal eine Kamera von ihr gehabt. Und ich trinke Kaffee, also, aber Spaß beiseite. Wie trinken Sie Ihren Kaffee am liebsten? Filter, so ganz wie früher, so mit Aufgießen oder Vollautomat oder gar nicht? Teetrinker vielleicht?
Nein, kein Teetrinker und leidenschaftlicher Kaffeetrinker schon seit Jahrzehnten, würde ich sagen. Und immer noch sehr traditionell unterwegs. Also ich mag zwar auch die anderen Zubereitungen, aber mein Morgen startet immer noch mit einem ganz klassischen Filterkaffee, den ich mir in einer Kaffeemaschine von Melita natürlich auch zubereite.
Natürlich. War das dann auch die Einstellungsvoraussetzung, dass Sie so leidenschaftlicher Kaffeetrinker sind?
Nicht ganz direkt, aber indirekt glaube ich schon, weil man wusste, dass ich eine Kaffeeleidenschaft habe aus meiner Zeit auch vor Melita. Bei Kraft Foods war ich auch die ganze Zeit fast komplett im Kaffeebereich unterwegs. Von daher, das Kaffeegehen ist sehr stark ausgeprägt oder man könnte auch schon fast sagen, das Kaffee ist läuft oft mit meinem Blut.
Da muss ich noch kurz von den über 5000 Mitarbeitern, ist da denn Voraussetzung, dass die alle Kaffee trinken oder?
Natürlich nicht. Wir sind da total tolerant. Okay.
Nicht wie die Kirche. Bei der Kirche muss man ja dann auch.
Nein, wir akzeptieren auch Teetrinker und wir haben ja auch Tee im Angebot. Also von daher sind wir da sehr offen. Auch in OWL kann man da sehr offen sein.
Sehr gut. Ja, auch OWLer sind stur. Aber jetzt mag sich der manche geneigte Zuhörer vielleicht fragen, Kaffee, was hat denn das jetzt mit Digitalisierung zu tun? Welche Rolle spielt denn Digitalisierung in Ihrem Job?
Ich hole mal ein kleines bisschen aus. Wir verkaufen bei Milka Professional Kaffeelösungen an Weiterverkäufer, nennen wir das im weitesten Feld. Also Firmen, die mit Kaffee entweder Geld verdienen oder ihre Mitarbeiter damit auch wieder glücklich machen. Also wir wenden uns nicht an den Endkonsumenten, so wie wir alle jeden Tag ja auch bei dem einen oder anderen Supermarkt einkaufen. Von daher ist Digitalisierung Kaffee dann auch nicht mehr ganz so weit weg, weil Digitalisierung zum einen uns hilft, uns selber zu optimieren und unsere Geschäfte erfolgreicher zu machen, aber auch unsere Partner, unsere Kunden machen ihr Geschäft damit erfolgreicher, indem wir ihnen nämlich Daten, Zahlen, Fakten anbieten, die die Kaffeemaschinen produzieren und auch bereitstellen, sodass unsere Kunden auch wiederum sehen können, ne, welche Getränke gehen denn am besten. So wie ich mein Filterkaffee präferiere, haben unsere Kunden natürlich auch wieder Kunden und wollen natürlich auch verstehen, was geht denn da tatsächlich am besten und das dann auch von Filiale zu Filiale auch miteinander vergleichen können. Und dafür ist Digitalisierung, auch wenn es mal so im ersten Schritt gar nicht so sehr erwartet, natürlich ein großes Thema auch für uns. Und das Zweite, ganz Wichtige ist, Kaffeemaschine klingt relativ banal. Das ist aber mittlerweile ein sehr hochtechnisches Produkt, wenn Sie berücksichtigen, wie viele Möglichkeiten so eine Kaffeemaschine anbietet. Von Espresso über Latte Macchiato und Cappuccino, das geht auch nicht einfach nur auf Knopfdruck. Das ist zwar für den Konsumenten nur ein Knopfdruck, aber dahinter ist natürlich eine ganze Menge an Digitalisierung.
Ich würde kurz noch eine wirtschaftliche Frage stellen. Während und nach Corona gab es ja einige Veränderungen. Also gerade im B2B-Bereich kann ich mir vorstellen, Homeoffice ist stark nachgefragt und auch in Deutschland noch. Das hat ja bestimmt einige Auswirkungen gehabt. Büromaschinen nicht mehr vielleicht so gefragt. Also gab es da einen Einbruch?
Wir haben eine Verschiebung ganz klar gesehen, wo mehr Kaffee und wo weniger getrunken wurde, welche Kunden weiter ein Geschäft hatten und welche weniger hatten. Also da gab es schon deutliche Verschiebungen. Das ganze Thema im Büro Kaffee trinken hat natürlich deutlich abgenommen. Und auch diese Kundengruppe war weniger aktiv in der Corona-Zeit, während andere Bereiche on the go durchaus weiterhin auch Kaffee getrunken haben. Es waren nur andere Orte. Vorher waren halt viele Leute auf dem Weg zum Büro und haben da noch ihren Kaffee to go mitgenommen ins Büro. Das ist eher tendenziell weniger geworden. Auf der anderen Seite hatten die Leute natürlich trotzdem Interesse, sich draußen auch zu bewegen, sei es in Kiosken, sei es in Quick-Service-Restaurants, da wo man es dann wieder mitnehmen konnte, aber zu einer anderen Tageszeit.
Sie haben eben schon Daten gesagt. 150 Datenpunkte pro Maschine habe ich gesehen bei Ihnen auf der Webseite. Das ist eine ganz schöne Menge. Sie müssen jetzt nicht 150 Punkte aufzählen, aber was kann ich mir da ungefähr alles drunter vorstellen? Hat ja jeder sein eigenes Kaffeeprofil und der Kaffee ist eigentlich schon eingegossen, wenn man merkt, der oder die bewegt sich auf die Kaffeemaschine zu und dann genau in der Stärke, wie er sie es möchte.
Ganz so weit ist es dann noch nicht, ist aber durchaus auch vorstellbar, dass man eine eigene Konfiguration auch sich programmieren kann, bis hin zu seiner App dann auch hinterlegt. Also die Möglichkeiten sind da. Nee, das sind Daten von Temperaturen über Rezepte, verschiedene Zubereitungsarten, wie werden gewisse Komponenten auch zusammengesetzt. Kommt noch bei einem Americano anderes Wasser mit rein, welche Mahlgrade sind dahinter, welche Einwagen. Also es sind viele Parameter, die letztendlich dazu führen, dass ich einen perfekten Kaffee als Endkonsument wirklich auf den Knopfdruck dann auch bekomme.
Wir hatten ja im Intro schon das ein bisschen angedeutet. Es gab ja einige technologische Sprünge. Aber den Anfang hat, wenn ich das so richtig gesehen habe, ist Melitta Benz mit dem Filter. Das war ja der Ursprung von Melitta. Ich weiß gar nicht, ob sich jemand heute noch Melitta den Vornamen gönnen würde. Aber würde mich mal interessieren. Aber seitdem ist viel passiert und wenn ich sehe, was auch an Startups, an technologischen Ideen da kommen, von den blanken Bohnen in die Maschine, die dann erst geröstet werden, wenn dann der Kaffee bestellt. Also da gibt es ja so viel Entwicklung. Haben wir da schon alle Messen jetzt gesungen oder gibt es da immer noch weitere technologische Entwicklungen?
Als jemand, der wirklich, wie Sie im Eingang ja auch gesagt haben, schon lange in dieser Branche unterwegs ist, habe ich irgendwann auch mal gedacht, dass eigentlich muss es das doch gewesen sein. Und wir sind immer wieder überrascht, was an Möglichkeiten immer noch wieder dazukommt. Und wie sich das Geschäft da auch weiterentwickelt. Und das Interesse ist riesig groß. Es kommen auch neue Player, nenne ich das mal, mit dazu. Ich war vor nicht ganz so langer Zeit, vor 6 Wochen gerade in China und Shanghai unterwegs. Wer hätte gedacht, dass Shanghai mittlerweile die Stadt ist, die meisten Coffeeshops auf der Welt hat. Das hätte man vor 20 Jahren, war noch so ein Belief.
Also richtigen Kaffee.
Richtigen Kaffee, so wie wir ihn auch kennen. Teilweise auch ein bisschen verrückt, aber schon so ein Kaffee, wie wir kennen. Und vor 20 Jahren hatte ich nochmal gelernt gehabt, Chinesen und Kaffee mit Milch, das kann gar nicht funktionieren. Und mittlerweile ist es ist es der größte Markt. Also von daher ist die Entwicklung definitiv nicht am Ende, weil das gibt natürlich auch wieder neue Impulse rein. Was erwartet auch dieser Konsument von seinem Kaffee? Und jeder von diesen Impulsen verändert das Produkt dann auch wieder ein Stück weit.
Und da haben Sie wahrscheinlich auch bestimmt so eine Art Labor oder so ein Experimentierlabor auf technologischer und geschmacklicher und Zubereitungsart und Weise.
Genau, zum einen natürlich ein sehr traditionelles Labor. Man könnte schon fast sagen, wir nennen das teilweise auch Nassraum, also wo wirklich hardcore geschraubt und gebastelt wird. Aber wir haben uns letztes Jahr auch ein bisschen geöffnet und so ein kleines Labor auch nach draußen gegeben, um auch da enger an den Puls der Zeit dran zu sein. Wie verwenden unsere Konsumenten eigentlich den Kaffee oder wie interagieren sie mit so einer Maschine bis hin zu auch Payment-Lösungen. Auch das ist wieder ein Teil von Digitalisierung. Einfach heute, wir sind es gewohnt, ein Smartphone irgendwo dran zu halten und dann ist es von der Kreditkarte abgebucht. Das der Kaffeemaschine beizubringen, dass sie dann erst auch den Kaffee ausgibt, wenn diese Transaktion stattgefunden hat. Das geht auch nicht mit Papier und Bleistift. Auch das ist eine digitale Wegstrecke, wie wir mal so schön sagen, die natürlich auch programmiert und gestaltet werden will.
Das habe ich auch gelesen, Kaffee im Smart Shop. Also es war irgendwie ohne Personal groß. Wird es das davon mehr geben irgendwann? Also am Bahnhof irgendwie steht dann eine Melitta-Maschine und ich kann mir demnächst dann per Handy dann so einen Kaffee ziehen?
Das kann durchaus mal passieren. Deswegen probieren wir sowas aus, wie auch Konsumenten damit reagieren. Wenn da eben auf einmal keiner mehr steht jemanden auch fragt, möchtest du einen Kaffee haben, wie möchtest du ihn haben, sondern wirklich intuitiv da selber rangehen, Smartphone ranhalten, Taste drücken und Becher nehmen und sich dann den Kaffee nehmen und weitergehen. Das probieren wir auch aus, wie gut sowas angenommen wird, ob sowas irgendwann intuitiv ist. Auch da ist eine schöne Lernkurve für uns auch in unserem Labor gewesen. Wie kriegt man Menschen wirklich dazu, das als Konzept auch zu sehen und auch zu verstehen?
Jetzt sind Sie ja ein sehr traditionsreiches deutsches Unternehmen. Ist das dann auch, dass Sie sowas dann auch tatsächlich gerne in Deutschland austesten? Oder man könnte ja auch sagen, ach, das probieren wir lieber erstmal auf einem anderen Markt, weil die Leute sind vielleicht affiner, was man dann gerne mal unterstellt. Die Deutschen sind bei sowas ja vielleicht, jetzt bei so einer Sache vielleicht nicht unbedingt, aber Sie wissen, worauf ich hinaus möchte. Also schauen Sie erstmal immer in Deutschland und tragen es dann in die Welt oder kommt es auch mal andersrum?
Wir machen beides. Wie gesagt, dieses feste Labor haben wir uns bewusst hier in der Nähe eingerichtet, um einfach schneller Sachen auszuprobieren und auch unseren Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, selber in Interaktion mit dem Konsumenten enger zu kommen. Aber ich hatte gerade gesagt, ich war gerade in China, da haben wir auch ein eigenes Team mittlerweile vor Ort, um genau solche Entwicklungen viel, viel schneller und direkter auch mitzukriegen. Bis hin zu Australien, auch das hätte man nicht gedacht, sehr warmes Land, ist ein sehr starkes Kaffeeland, die nochmal wieder anders Kaffee trinken. Nee, also die Impulse aus den Ländern, aus den Regionen sind ganz, ganz wichtig, weil nicht alle Länder da wirklich gleich ticken, nicht alle Konsumenten auch ihren Kaffee gleich haben wollen. Davon lebt unser Geschäftsmodell auch.
Mhm. Welche Länder, ich muss jetzt mal so fragen, wenn ich es raten würde, Gott, hätte ich gesagt Italien, aber was ist denn so das kaffeeaffinste Land? Kann man das überhaupt sagen?
In Italien gibt es jetzt einen Starbucks, aber das nur da.
Selbst nein, Italien hat mittlerweile einen unserer Mitbewerber, Marktbegleiter, auch ganz groß. Nein, es gibt die, wenn man rein von der Menge her guckt, Länder, wo man sagen kann, welche sind wie kaffeeaffin, das sind die großen Länder automatisch ganz vorne mit dabei, sei es USA, sei es Brasilien, Deutschland und auch Japan, was man so von außen auch gar nicht erwarten würde, ist viertgrößter Kaffeemarkt in der Welt. Wenn man eher guckt, so Pro-Kopf-Konsum, was dann auch kleinere Länder natürlich mit nach vorne bringt, sind die skandinavischen Länder ganz, ganz vorne mit dabei, die einen sehr hohen Kaffeeverbrauch immer noch haben.
Okay. Jetzt sprechen wir über Digitalisierung, ist ein Trend. Ein anderer Trend ist natürlich auch Nachhaltigkeit und das ist bestimmt auch für Geschäftskunden ein wichtiges Thema. Und Kaffee ist, glaube ich, somit eines der Produkte, wo schon sehr früh über Fairtrade und solche Sachen gesprochen wurde. Und dann gab es auch mal Startups, die so Blockchain-Lösungen und solche Dinge irgendwie angeboten haben. Inwieweit nutzen Sie Technologie, um zu schauen, wo kommt die Bohne her? Wir tracken den Lieferweg etc.
Da sind wir auch mit dran. Da muss man fairerweise sagen, ja, Kaffee war da sehr früh mit dabei. Bei der großen Menge an Kaffee, die gehandelt wird, und Kaffee ist ein börsennotiertes Produkt, was auch getradet wird. Von daher ist es nicht ganz einfach, jede Bohne bis zum Ursprung zurückzuverfolgen. Aber es gibt an den Börsen vorbei mittlerweile zunehmend Wege, genau sowas auch besser tracken zu können und zu sagen, so, mein Kaffee ist auch genau von dieser Farm Und auch das sind Anfragen, die wir von unseren Kunden haben, die wir mittlerweile auch bedienen können. Dass man sagen kann, was immer du auch in deinem Geschäftsmodell haben möchtest, beides geht.
Ich erinnere mich immer dran an diese Geschichte von dem Aachener Unternehmensberater da, der sich hat durchscannen lassen, klimamäßig, also CO2-Fußabdruckmäßig, hat sein ganzes Leben auf den Kopf stellen lassen von Experten. Und die hatten ihm irgendwie 65 Maßnahmen angeraten. Eine davon sage ich jetzt nicht, die er nicht umgesetzt hat, hat mit seinem Hund zu tun. Und die andere war Kaffee trinken. Da haben die Wissenschaftler gesagt, das hat er da nicht gemacht, das musste lassen, weil Kaffee ist per se mit so viel CO2 verbunden, der Anbau schon alleine. Kann man da überhaupt noch viel machen, retten in dem Sinne, weil ich weiß gar nicht, was da alles hintersteckt, wie viel Wasser verbraucht wird und so. Man hängt das ja ab und das kann man ja nicht ändern. Man kann ja nicht alles ändern in so einem Produktionsprozess, oder?
Nee, man kann den Produktionsprozess nicht komplett ändern. Man kann aber durchaus ihn optimieren. Und da sind wir natürlich auch mit dabei, sei es mit der GTZ oder mit anderen Partnern auch zu gucken, den Bauern im Ursprung zu helfen.
GTZ müssen Sie einmal erklären.
Ja, GTZ, Gesellschaft für technologische Zusammenarbeit.
Oh, was gibt
es? Ist eine deutsche Institution, die viel in den Ursprungsländern auch an Unterstützung bereitstellt. Mit denen natürlich auch zu gucken, wie baue ich tatsächlich an und kann ich die Bedingungen positiv beeinflussen oder auch nicht und wo kann ich noch einsparen. Genauso wie wir das Thema Digitalisierung natürlich nicht komplett den Kaffeekonsum digitalisieren können, aber wir können ihn unterstützen und so kann man auch den CO2-Abdruck von Kaffee natürlich beeinflussen. Ganz ohne, klar, wird es nie gehen.
Also den Kaffee, nur mal so gefragt, jetzt, ich bin ja Laie jetzt, also ich weiß, dass der Kaffee ja immer vor Ort geröstet wird, hier bei uns in diversen Kaffeeshops und so. Mal so gesprochen, kann man das nicht auch schon vor Ort machen? Da ist ja wärmer und da braucht man vielleicht nicht so viel Energie und oder mal blöd gesprochen, also ein paar Prozesse noch mehr nach da verlangen, dass dann da auf dem Weg hierher und hier nicht so viel produziert wird oder noch Energie verschwendet wird?
Ist immer eine Frage, wo welche Effizienz dann auch tatsächlich möglich ist. Wenn Sie gewisse Mengen dann auch wieder bündeln, haben Sie wieder einen Vorteil, dass der Prozess dann einfach effizienter ist. Als wenn Sie an ganz vielen Farmen kleine Prozesse haben, ist so, der Verlust, ja, kumuliert sich da natürlich. Plus Kaffee wird sehr oft halt auch gemischt, dass Sie nicht nur von einer Farm den Kaffee exklusiv haben, sondern von 2, 3, 4, 5 Farmen. Und spätestens da müssen Sie auch wieder Transportwege miteinander kombinieren.
Jetzt so als Familienunternehmen stehen Sie auch so im Wettbewerb immer um die besten Leute. Wie schafft man es da, attraktiv zu sein, so als Arbeitgeber? Also gerade wenn es um Tech geht und dann vielleicht wird KI bei Ihnen auch immer mehr eine Rolle spielen. Man braucht eine Data Scientist, Softwareentwickler und so weiter und so fort. Wie sagt man denen, Kaffee ist eine super Sache?
Also da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, da ich auch schon mal außerhalb der Kaffeebranche gewesen bin, Kaffee ist aber ein hochemotionales Produkt. Das ist definitiv immer mit Leidenschaft verbunden. Also zu Kaffee hat man automatisch irgendwie eine Beziehung oder hat auch gar keine Beziehung. Aber auf jeden Fall ist es kein Produkt, was einem komplett egal ist. Das ist schon mal ein Riesenvorteil, für sowas zu arbeiten. Und wenn es um Arbeitgeberattraktivität geht, was wir auf jeden Fall immer sehr gut in die Waagschale werfen können, ist ein Familienunternehmen zu sein. Und jeder, der schon mal in anderen Unternehmen gearbeitet hat, sei es börsennotiert oder mit anderen Inhaberstrukturen dahinter, weiß durchaus zu schätzen, was es bedeutet, über Nachhaltigkeit auch in diesem Kontext anders nachzudenken und eben nicht nur das nächste Quartal zu denken, sondern wirklich in einem Umfeld zu arbeiten, wo man über einen längeren Zeitraum auch denkt und darüber eine ganz andere Attraktivität eines Jobs auch bekommen kann.
Kriegt jeder Mitarbeiter bei Ihnen Kaffee umsonst oder anstatt der Obstkorb?
Der Kaffee im Büro ist umsonst, genau.
Das ist ja schon mal etwas. Das hätte ich jetzt auch nicht anders erwartet. Aber wo produzieren Sie denn? Das hätte mich jetzt mal interessiert. Also so die Maschinen vor allen Dingen, also oder ja, Automaten oder was Sie da für einen B2B-Bereich brauchen?
Ein Großteil ist, da sind wir sehr traditionell unterwegs, ist hier in Ostwestfalen, direkt bei mir fast um die Ecke.
Sehr gut.
Also ein Großteil unserer Produkte, die wir produzieren, der
Geräte. Ist das auch so ein Werksverkauf oder so?
So eine Maschine möchten Sie gar nicht haben.
Ja, das sind die Großteil.
Jedenfalls nicht für zu Hause. Ich würde Ihnen natürlich sofort eine verkaufen, aber
ja.
Da reden wir ganz schnell über einen Kleinwagen mit allem drum und dran. Nein, wir produzieren einen Großteil unserer Maschinen hier vor Ort.
Ja, wenn Sie schon Kleinwagen sagen, weil es so viel kostet tatsächlich. Also wenn ich jetzt ein Café bin oder
geht's
ein Hotel.
Geht es hier um Siebträgermaschinen? Nee, geht es um Vollautomaten?
Es geht um Vollautomaten, aber Siebträger können Sie auch durchaus von bis investieren, wenn es in den Profibereich reingeht.
Ja. Aber wo unterscheidet sich denn die Profi-Maschine von der, die ich mir zu Hause hinstelle? Dass die wirklich dann einen Kleinwagen kostet?
Bis zu Kleinwagen, sage ich auch nur, weil dann kommt noch ein Tassenwärmer mit dazu, ein Kühlschrank kommt mit dazu und Anwendung.
Und eine Packung Bohnen kommen noch mit
die,
dazu.
Die Bohnen sind gar nicht der große Treiber dabei. Es ist wirklich das Gerät. Nee, was unterscheidet eine Profimaschine von einer Haushaltsmaschine? Die hat eine ganz andere Langlebigkeit, andere Geschwindigkeiten. Weil ein Kunde will natürlich damit auch Geld verdienen. Und da muss die Maschine jederzeit auch einsatzbereit sein. Bis hin zu einem Servicevertrag dahinter, dass sie jemanden haben, der auch vorbeikommt, wenn man ein Fehler mit dran ist, was sie bei Haushaltsmaschinen ja so auch nicht mehr haben. Die werden ja anders produziert und auch designt. Also von daher Langlebigkeit, Vielfalt der Getränkemöglichkeiten, die sie haben, digitale Schnittstellen, die sie solche Geräte haben, das sind so die ganz großen Unterschiede.
Und woran arbeiten Sie jetzt in dem Coffee Lab in Bielefeld? Ist das ja, glaube ich, ne? Was ist der neueste Schrei der Zukunft von Melitta? Können Sie jetzt verraten? Wir sagen das auf keinen.
Wir probieren da eine ganze Menge aus. Das fängt von verschiedenen Cafés an, von verschiedenen Bohnen, bis hin zu auch Payment-Systemen, was ich gerade gesagt hatte. Was ist möglichst intuitiv auch in so einer Abwicklung, bis hin zu aber auch neue Getränketypen.
Melitta hatte ja auch, ich weiß gar nicht, gibt es noch Staubsaugerbeutel und sowas, war ja auch mal ein Thema oder ist immer noch vielleicht. Gibt es da auch noch weitere Bereiche, wo Sie drüber nachdenken, da auszusourcen? Vielleicht auch Recap, also die ganzen Variante mit den wiederverwendbaren Bechern und so, ob man da einsteigt in solche Systeme?
Also selber produzieren, nein, sowas machen wir nicht, unsere Kaffeebecher. Was wir aber anbieten, ist genauso was wie Recap auch für unsere Kunden, dass wir auch sagen, du kannst bei uns die ganz klassischen Einwegbecher kaufen, klar. Aber du kannst auch wiederverwertbare Becher kriegen, die du dann in deinem Design auch von uns bekommen kannst.
Ich überlege so langsam in Richtung unserer Schlussfrage. Und da würde ich ein bisschen hinführen im Sinne von, Sie sind als Familienunternehmen ja, nehme ich jetzt mal an, dem Standort Deutschland irgendwie verschrieben. Wie geht es denn den Familienunternehmen in Deutschland, was so Digitalisierung betrifft, wie ist das so? Wie sind wir da so aufgestellt aus Ihrer Sicht, was Sie so überblicken können?
Sie meinen jetzt in Bezug auf uns oder ganz generell? Also
insgesamt ein bisschen obendrauf schauen. Sie waren ja auch jetzt nicht nur bei Melitta unterwegs, so insgesamt, und man trifft sich ja hier und da.
Und Sie sind ja auch im Maschinenraum mit beteiligt, glaube ich, ne?
Wir sind jetzt auch neuer Partner vom Maschinenraum, ja.
Ja, in Berlin, das ist, wie nennen wir das jetzt mal, so eine Art Zusammenschluss, wo man sich austauscht unter Mittelständlern.
Nein, ich glaube, wenn man es wirklich ganz global betrachtet, ist das, glaube ich, kein ganz großes Geheimnis, dass Deutschland da wirklich noch deutlich Luft nach oben hat in Bezug auf Digitalisierung. Und da würde ich auch gar nicht unterscheiden, ob Familienunternehmen oder ein börsennotiertes Unternehmen. Was ich so für mich mitnehme, ist es sehr stark auch davon abhängig, was der jeweilige Inhaber oder die jeweilige Firma für sich auch als relevant ansieht. Da glaube ich, haben wir sowohl Familienunternehmen, die beim Thema Digitalisierung ganz weit vorne sind und welche, die noch die Notwendigkeit für sich nicht so sehr sehen. Das haben wir, glaube ich, in anderen Unternehmensgruppen genauso. Also ich würde es gar nicht von diesem Cluster abhängig machen, wer da weiter vorne ist oder hinten ist, sondern sehr stark auch, wer sieht da für sich in seinem Geschäftsmodell die Chancen drinnen oder die Bedrohung, es nicht zu tun. Und ich glaube, das sind auch die am weitesten vorne sind.
Jetzt versuche ich nochmal eine Brücke, die wird jetzt mal gucken, wo die Frage hingeht, wenn ich fertig bin. Wir haben ja aktuell großes Geschrei um ein bestimmtes Gesetz und alle sagen, alles ist doof und alles ganz schlimm. Ne? Also das hört man ja überall. Und wenn ich jetzt mal zurückdenke, Sie feiern jetzt 150 Jahre Geburtstag von Melitta Benz, der Firmengründerin. Und das war 1908, als sie damals die Firma gegründet hat und das Patent angemeldet. Das waren auch keine einfachen Zeiten, gerade für eine Frau in einem Ein-Frau- und Ehemann-Unternehmen, wie ich es mal übersetzen möchte. Sie waren damals noch nicht dabei, ist klar, aber ich vermute, Sie kennen die Geschichte mehr als ich und wissen, welche Schwierigkeiten. Kann man das irgendwie vergleichen und waren die Zeiten nicht genauso schwierig und hatten ihre Probleme und mit dem Ersten Weltkrieg dann und das ganze Gedöns und heute wird so getan, als ob die Welt untergeht. Kann man das noch nachvollziehen? Also ich ziehe jetzt mal einen ganz verrückten Vergleich, aber
Ja, ich habe die letzten Tage auch so ein bisschen drüber nachgedacht und auch hier Gründungsthematik natürlich auch so ein Thema. Ich glaube, es ist ein Thema auch unserer Zeit, dass vieles sehr stark überspitzt auch mal wieder dargestellt wird, um auch ein Thema zu haben. Und das benannte Gesetz ist, glaube ich, auch das eine ist, glaube ich, viel Emotion, die da auch reingebracht wird. Und das andere sind dann die tatsächlichen Fakten dahinter. Ich glaube, das, was getan werden muss und dass Veränderungen uns weiter begleiten werden, das ist so sicher, da muss man nicht lange drüber reden. Die Frage ist, wie wir damit umgehen. Und skandalisieren wir gleich immer alles und tun so, als wenn es vorher noch nie so gewesen wäre. Ich glaube, manchmal so ein bisschen mehr einmal durchatmen, erst denken und dann reden, würde, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle generell gut tun.
Ja, das ist doch fast eine Schulnote.
Ja, aber dann vielleicht, wenn Sie jetzt, wie geht's dem Wirtschaftsstandort Deutschland aus Sicht eines Familienunternehmens, wenn Sie dem jetzt eine Schulnote geben müssten, sehr gut bis
unsere letzte Frage, 1 bis 6.
Och, ich würde sagen, wir sind wahrscheinlich irgendwo in einem befriedigenden Bereich. Vielleicht ist auch mein persönlicher Antrieb, dass immer noch mehr geht und mehr gehen muss und dass ich was bewegen will und verändern will und dass ich deswegen wahrscheinlich auf diesem Mittelwert gerade lande.
Mhm. Luft nach oben ist auch immer gut.
Ja, vielen Dank, Marco Gottschalk.
Dankeschön.
Ich danke Ihnen.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.